Servus und willkommen bei Freude und Getränke, dem Familienpodcast der Ottakringer Getränke AG. Folgt uns nun in die vielfältige Welt einer Wiener Institution und ihrer Tochterunternehmen. Eines versprechen wir euch, so habt ihr Getränke noch nie gehört. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Freude und Getränke. Mein Name ist Markus Raunig, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Ottakringer Familiengruppe und freue mich, diesen Podcast zu hosten. Nachdem wir uns in den ersten 6 Folgen von Freude und Getränke innerhalb der Ottakringer Gruppe umgehört haben, freut es mich heute ganz besonders, meinen ersten externen Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir blicken heute tief in die Wiener traditionelle Gastronomie, der Ort, an dem unsere Produkte von den Konsumentinnen und Konsumenten genossen werden. In Wien steht die Familie Querfeld wie kaum eine andere für gelebte Gastlichkeit in ihren Gastronomiebetrieben. Herzlich willkommen und danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, lieber Bernd.
Ja, danke für die Einladung. Das sind ja einleitende Worte da. Was für eine Segnung.
So soll es nicht klingen, Bernd. Ich glaube, dass vielen Wienerinnen und Wienern der Name Querfeld ein durchaus gängiger Begriff ist. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die meisten von Ihnen schon einmal in einem eurer vielen Lokale zu Gast waren. Allerdings für jene Hörerinnen und Hörer, die dich nicht so gut kennen und die deine Familie nicht so gut kennen, bist du so lieb und stellst dich und deine Familie und euer Unternehmen einmal ganz kurz vor.
Naja, wir sind wirklich ein Familienunternehmen, weil wir das Glück haben, dass wir mittlerweile 3 Generationen an einem Strang ziehen. Und begonnen hat das alles 1976 im Café Landmann. Da haben meine Eltern branchenfremd ein heruntergekommenes, vom Zusperren bedrohtes Café also übernommen. 76 war auch in Wien nicht so rosig und bunt und blühend und aufstrebend, wie das jetzt ist. Und, naja, und aus diesem Café Landmann und aus diesem Café Siedersein, ich war damals 10 Jahre alt, muss ich sagen, also ich habe das als Kind mitbekommen, ist ein kleines Kaffeehaus, also ich zitiere jetzt Imperium, aber das ist ja übertrieben, ein sehr netter Familienbetrieb geworden. Und da gehört dazu das Café Mozart und neben dem Café Mozart ist das Crossfields Australian Pub. Das war unser erstes anderes Lokal, Crossfields Querfeld übersetzt. Australisches Pub, das ging jetzt zu weit, wie wir da das gekommen. Das Café Museum, also auch sehr schön, also das sind unsere Kaffeehausperlen, würde ich sagen. Das Bootshaus an der Alten Donau, auch sehr, sehr schön. Das Gasthaus Napoleon im 22. Das gehört jetzt ein bisschen so in unsere Transdanubien-Geschichte mit dem Bootshaus. Es ist auch interessant, wie wir da eigentlich so über die Donau kamen, aber das hat mit dem Rudersport meiner Söhne zu tun, dass wir da sehr viel im 22. Bezirk waren und sind. Dann haben wir eine sehr, sehr große Mehlspeisproduktion, Manufaktur. Das ist vielen nicht so bekannt. Das ist ein Alterler, also nicht Oberler, sondern Alterler. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Konditoreimanufakturen Wiens. Mit dort 40 Konditorinnen und Konditoren, die für uns täglich Mehlspeisen produzieren. Dazu haben wir auch eine Küche gebaut, die noch unsere Betriebe versorgt. Und
die produzieren das hauptsächlich für eure eigenen Betriebe oder schon auch darüber hinaus? Weil ich glaube, man kriegt ja auch im ausgewählten Fachhandel gute Mehlspeisen aus dem Hause Landmann Querfeld.
Naja, das ist technisch gesehen die frische Ware, ja. Die haben wir ganz gern bei uns in den Händen, weil dort sollten ja frisch sein und müssen frisch sein und die in andere Hände geben, in andere Kühlvitrinen, die vielleicht nicht so geeignet sind, ist ein bisschen schwierig, aber wir verkaufen die. Und ganz groß geworden ist eigentlich in den letzten Jahren unser Kugelhopf. Ist ein Zufall, weil ein großer Handelskonzern, der damals, der Merkur am Hohen Markt, hat irgendwie versucht, den Meindl am Graben Konkurrenz zu machen und wollte dort von jedem Produkt seiner Sparte das Beste Österreichs haben. Und da sind die Einkäufer ausgezogen und haben halt gesagt, okay, wir haben 3 Kugelhopfer, aber der vierte, das muss der Beste von Österreich sein, wurde quer verkostet und dann war es dann unser. Und die haben uns eng in den Handel gebracht mit dem Kugelhopf und mittlerweile haben wir dieses Produkt dann auch verbessert in der Verpackung und geschenksmäßig und sagen, ja, ist ein lustiger Zweig bei uns geworden, ja.
Das ist ganz spannend, weil du das Kaffeehaus und wo eure Tradition herkommt aus dem Jahr 1976 erwähnt hast, das ist ja seit 2011 ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Und es ist ganz spannend, wenn man folgenden Satz über das Wiener Kaffeehaus liest, und zwar: ein Ort, in dem die Zeit oder in dem Zeit und Raum konsumiert wird, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.
Da muss ich jetzt schmunzeln.
Nein, genau, das wollte ich dich ja fragen, was sich da so in deiner Wahrnehmung zwischen 1976 und 2025 tatsächlich verändert hat und wo diese Veränderungen liegen.
Ich glaube, das ist ja gar nichts. Ich habe den Satz nämlich erst auf einer Google-Bewertung dazu geschrieben, wo halt die Menschen dann immer schreiben, ist alles schöner, alles wunderbar, aber teuer der Kaffee. Und ich habe gesagt, ich habe dir einfach den Satz zitiert und gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Naja, das Kaffeehaus, also es, glaube ich, viele Länder oder viele Kulturen haben so Orte, wo man sich zurückziehen kann und seine Zeit genießen kann und vielleicht totschlagen oder zwischen zwei Terminen Zeit verbringen kann, wo die Konsumation gar nicht so wichtig ist, sondern der Raum und der Aufenthalt. Und das ist, würde ich sagen, in Wien ist es das Kaffeehaus. Also man kann sich dort hinsetzen, Tageszeit unabhängig, hat in aller Regel keinen Konsumationszwang. Also in unseren Betrieben ist es so, und die Konsumation ist eigentlich die Eintrittskarte. Und zahlen tut man den Sitzplatz, Ort, Raum, Zeit, Dienstleistung, was auch immer man zahlt, aber der Kaffee ist es ja letztlich nicht. Und das, glaube ich, ist überhaupt ein Problem in der Gastronomie mittlerweile, dass die Kundinnen und Kunden, die unsere Gäste, sich ein Produkt ansehen, das mit einem Handelspreis vergleichen und sagen, das kriege ich in der Aktion und den Preis, und das wird beim Bier nicht anders sein als beim Kaffee. Und sagen, na ja, Wahnsinn, der Wirt, der Kaffeesitter, der Gastronom, was der jetzt da verdient. Und der Satz der UNESCO sagt ja schon alles. Na ja, was konsumierst du eigentlich? Ein Sitzplatz, und wenn's keinen kriegst, bist grantig. Wenn's nicht reservieren kannst, bist auch grantig. Das heißt, der Sitzplatz hat einen Wert. Und wenn ich sitze und bedient werde in einer guten Umgebung, dann muss das Produkt was kosten. Und gut, aber teuer, das ist lustig. Das ist ein Satz, den ich mache unser Beschwerdemanagement und darf auch die Google Rezessionen beantworten für alle unsere Häuser, und dieses gut, aber teuer, wie wenn das ein Widerspruch wäre. Schlecht, aber teuer, finde ich einen Ausdruck, ja. Aber wollen es die Leute schlecht und billig, will man ja auch nicht haben. Das ist ganz lustig, dieser Wert, was kostet etwas? Und ist die eine Geschichte, aber zu dieser Geschichte hat sich was in der Kaffeehauskultur geändert. Das Einzige, was ich, glaube ich, das muss sich ja ändern, weil wir uns ändern, ist eine gewisse Erwartungshaltung. Wissen alle Menschen, was sie bekommen, oder erwarten sich alle das Gleiche? Und das ist das große Problem. Ich spreche über Reisende, die sagen, wenn ich nach Wien, mache das ein bisschen deutsch, aber wenn ich nach Wien komme, dann muss ich ein Kaffee auskommen, einen Kaffee trinken, ne, und einen Strudel essen, ja. Und die Frage ist, was erwarte ich mir? Erwarte ich meinen goldenen Löffel zum Kaffee? Erwarte ich mir etwas, was vielleicht gar nicht passiert? Ja? Und da scheiden sich dann die Geister. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Menschen, die genau das suchen und genießen können.
Aber wie ist das bei euch von der Struktur der Gäste, die zu euch kommen? Ist das mittlerweile tatsächlich in den Innenstadtbetrieben, ist das mehr an Touristen und Touristinnen nach Wien kommen, oder ist es schon noch auch ein klassisches Publikum aus der Stadt selber, die seit vielen Jahrzehnten bei euch Stammgäste sind? Oder hat sich das in den letzten Jahren schon verändert?
Naja, das ist standardabhängig. Ich würde sagen, das Café Mozart ist unser, und das sage ich auch, touristischer Ort, aber ich sage eigentlich lieber Reisende.
Reisende, genau, das finde ich auch
schön. Reisende, die Wien kennenlernen wollen, aber natürlich an sich an Orten einfinden, die dann touristischer sind als andere Orte. Und beim das Mozart ist besonders arm, weil das heißt Mozart, und da glaubt halt jeder, das heißt Mozart, weil das halt so ganz besonders auf Pistazien-Nougat ist, aber das heißt Mozart, weil der Kaiser das Mozart-Denkmal davor enthüllt hat, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Mozart-Denkmal in den Burggarten gewandert, und es steht das Mozart ohne Mozart-Denkmal, aber mit seinem Namen da. Nein, es ist tageszeitabhängig natürlich, und es ist wochentagabhängig. Die Wienerinnen und Wiener verlassen ja ganz gerne am Freitag die Stadt.
Ja, und in meiner Wahrnehmung auch Freitag zu Mittag, ja, eine schöne österreichische Tradition.
Ja, wenn sie ab Freitagmittag noch ist bei der Vier-Tage-Woche oder so, aber Spaß beiseite, Die Wiener verlassen die Stadt, auch im Sommer verlassen die Wiener die Stadt, und die Stadt wird halt nicht gefüllt mit Reisenden. Und jetzt ist halt die Frage, wie betreue ich meine Gäste? Und wenn ich nach Rom reise, nach Paris reise, würde ich ja mir wünschen, dass ich, obwohl ich nicht Französisch kann, so bedient werde wie ein Franzose, weil ich würde es ja auch genießen und das Geld ausgeben und so. Also ich erwarte mir etwas und möchte ja nicht wie ein Autobus-Tourist oder so im Massentourismus abgefertigt werden. Das versuchen wir, also jeder Gast soll so bedient werden, betreut werden wie ein Stammgast. Das ist unser Ziel. Ob das immer gelingt, ja, wird nicht immer so sein, aber das ist unser Ziel als Gastgeber. Ja, und natürlich lebt die Innenstadt von Touristen. Das haben wir dann gemerkt, wie Corona war, wo du sagst, also diese Gästeanzahl, die der Tourismus nach Wien bringt, das ist schon Umsatz für uns. Also wir leben davon, ja. Schon, es würde vieles gar nicht geben, Öffnungszeiten nicht geben, Angebot nicht geben, hätten wir nicht Reisen in der Stadt, aber das ist kein Phänomen der letzten 10, 20 Jahre. Das kann man im Wiener Reiseführer aus 1786 lesen. Also das Reisen, um sich zu bilden, um neue Kulturen kennenzulernen, das hat's wahrscheinlich immer schon gegeben, aber das machen wir ja selber gern. Wir fahren ja wohin, um was Neues zu erleben.
Das macht ja auch den Charme dieser Stadt aus.
Ja, und viel Angebot dieser Stadt gibt's nur aufgrund einer Reisetätigkeit. Aber das sind ja nicht nur Touristen, die das am Wochenende genießen. Das sind ja viele Geschäftsleute, oder die beruflich in Wien sind. Also das ist schon eine Stadt, die lebt und auch lebt von Fremden, die in die Stadt kommen. Das sage ich ganz bewusst.
Du hast nochmal in einem unserer Vorgespräche erzählt, dass ihr an sowas wie einem Drehbuch arbeitet, wenn Konsumentinnen und Konsumenten, Gäste eure Lokale betreten, eure Kaffeehäuser betreten, dass das alles im Hintergrund natürlich charmant wie in einem gut trainierten Film oder nach einem Drehbuch abläuft. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wie das frage ich mich auch, ja. Nein. Wir wollten ganz gerne die Beliebigkeit wegnehmen. Das heißt, wir möchten, dass unsere Gäste einen gewissen Standard erfahren, Dienstleistungsstandard erfahren. Und ich vergleiche das jetzt, wenn ich in eine Arztpraxis gehe, erwarte ich mir einen gewissen Ablauf. Oder wenn ich in ein Spital gehe, gibt es einen gewissen technischen Ablauf. Da gibt man hin, meldet sich an, kriegt einen Zettel, wird aufgerufen und das folgt einem gewissen Drehbuch, einem gewissen Ablauf. Und das Ganze sollte in der Gastronomie auch sein, mit wie werde ich begrüßt, wie ist mein erster Kontakt zum Ober, was kann der mir empfehlen. Ja, und dann gibt es dann so ein paar, ich würde jetzt sagen im Positiven, ein paar Tricks oder wie würde ich sagen Schmähs, wie mache ich das charmanter? Oder jetzt wirtschaftlich gesehen, wie gebe ich dem Gast das Gefühl, dass er etwas Besonderes ist? Und wir kennen, glaube ich, alle so Dienstleistungen, wo der Servicemitarbeiter, vorher war das noch der Kugelschreiber, jetzt ist es ja meistens ein Portable, wo er das eingibt. Ja, mich vorher mit dem Kugelschreiber so auf die Mine getippt und hat nicht mal gegrüßt und hat dann gesagt, bitte. Ja, oder die Frage nicht mit haben Sie einen Durst? Was wollen Sie trinken? Ja, dann sage ich immer, mein Gott, in der Wiener Innenstadt leiden kaum Menschen Durst. Das ist ja kein Almhütten, wo man 3 Stunden hinaufgewandert ist. Da hat man Durst, ja. Aber in der Wiener Innenstadt haben die Leute setzen Durst. Sag ich, mit was darf ich sie verwöhnen? Ein Gasadl Prosecco, oder sind wir auf Kaffee unterwegs oder eine hausgemachte Limonade und dann sieht man schon der Dreiklang und jetzt bekommen dann plötzlich Bilder, da muss man natürlich aufmerksam sein, den Gast in die Augen schauen, sieht, wo der die Augenbrauen hebt und sagt, die hausgemachte Limonade, da könnte ich das empfehlen oder wollen sie ein Eistee haben. Und nachher trinkt man dann einen Kaffee. Ja. Und dazu passt natürlich wiederum der herrliche Apfelstrudel, aber wenn es was Schokoladiges wollen, also man sieht, man kann auch was verkaufen und steigert dann, und der Gast fühlt sich betreut und nicht, da wird nichts eingedruckt, wollen sie ein Spiegelei am Steak haben, ja, oder 2, ja, das ist also Peter Schmäh von früher, ne, wo gar keins drauf wäre, aber wie gesagt, das ist da arbeitet man an der Standardisierung, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wir wollen eigentlich, dass alle unsere Gäste das Gleiche erfahren. Und hinausgehen und sagen, da war ich jetzt gut aufgehoben und gut betreut. Und da gehört auch das Schlusswort dazu, wenn ich Trinkgeld gebe, sagt der Dankeschön oder sagt er herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ja, haben Sie noch viel Spaß in Wien, wenn es ein Reisender ist. Ja, oder ich wünsche Ihnen einen schönen Theaterbesuch, wenn man weiß, dass die Gäste ins Burgtheater gehen.
Jetzt muss ich dir eine ehrliche Frage dazu stellen. Jetzt stelle ich mir vor, dass man das mit einem Großteil deiner sehr charmanten Kellnerinnen und Kellnern ja gut machen kann. Wie kommt das eigentlich beim typischen, den man sich in Wien erwartet, leicht grandelnden Kellner an, wenn du ihm jetzt oder wenn jedem versuchst zu erklären, wir sollten jetzt die Gäste gleich behandeln, es ist, geht um Charme, aber es geht auch um ein bisschen ein Lächeln und nicht nur den quasi erwartbaren, grantigen Kellner zu spielen, den es ja meiner Ansicht nach gar nicht mehr gibt, aber trotz alledem,
der immer noch da ist. Grant und die Ober, würde ich sagen.
Der Grant und die Ober.
Ja. Na, Grant und ist ja, das wäre ja nett, ne? Wenn man so wirklich grantelt, das ist ja ein netter wienerischer Ausdruck, hat ja nichts mit unhöflich oder unfreundlich zu tun. Granteln ist ja,
kommt, das
da muss man, da muss man sich den Hans Moser anschauen. Ich denke mir so, also, ich sehe das jetzt, sagt das jetzt aus so einer Kaffeehaussicht, ne? Wenn ich mir ins Kaffeehaus setze, einen kleinen Mokka bestelle und da 2 Stunden sitze, dann kostet der Kaffee ja Geld, aber für die 2 Stunden Betreuung kostet es ja eigentlich zu wenig. Das weiß man als Gast. Dennoch ist es zu viel. Und dann sagt man, nachdem man 2 Stunden sitzt, zum Herrn Ober, vielleicht schnipst man nur mit den Fingern und sagt, zahlen bitte, und dann regt man sich auf, dass der nicht kommt. Und dann sagt der Ober, in welcher Sprache auch immer, kranteln, da brauche ich gar nicht reden, jetzt haben sie mal 2 Stunden meinen besten Tisch versessen und jetzt haben sie es gnädig, ja? So, dann das wäre noch ein schöner Ausdruck. Gut. Jetzt leben wir aber in einer Stadt, wo wir aufgrund der Zuwanderung der letzten Jahrzehnte, und da rede ich jetzt nicht nur von Wien nach, von Niederösterreich nach Wien, aber da kann man von Kärnten nach Wien reden und von Tirol nach Wien oder von Ungarn oder von wo auch immer unsere Mitarbeiter herkommen. Das ist kosmopolitisch. Manchmal haben wir ein sprachliches Problem. Die können zwar gut Deutsch, aber das ist nicht die Muttersprache. Dann haben wir ein kulturelles Problem. Muss man aufpassen. Und auch umgekehrt. Es gibt Kulturen, da werden nur die Männer angesprochen am Tisch. Die bestellen. Und das ist gar nicht so weit weg. Also die erkennt man optisch gar nicht, ja. Also in einem russischen Gast oder aus der ehemaligen Sowjetunion, da sind die Männer, die bestellen. Da redet man mit dem Mann. Und nicht mit der Frau. Also das muss man umdrehen, das ist unhöflich.
Das ist der erste Eindruck, der dann genau verkehrt,
ja,
ist.
Ja, und bei den Männern musst du den Häuptling finden am Tisch, mit dem du redest. Aber wie weißt du denn das? Aber das müsste man wissen. Wahrscheinlich hat der schon so eine Ausstrahlung am Tisch, dass man weiß, das ist der Chef. Aber da musst, und wenn du dich dann zur Frau wendest, hast du schon was falsch gemacht. Aus russischer Sicht. Nicht aus österreichischer. Also das ist eine Geschichte, ne? Das heißt, das ist die Kulturen, das ist schon eine spannende Geschichte. Und wie bringen wir das jetzt allen unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern bei? Na, das ist eine lange Geschichte. Also wir haben uns 3 Jahre gegeben, um unseren Standard dorthin zu bekommen. Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, ich habe es damals nicht verstanden. Da hat man mir erklärt, wie es bei Disneyland abläuft. In Disneyland, das kann jeder eine Vorstellung, Vergnügungspark, da gibt es eine Ebene, das ist die Parkebene. Und wenn ich mich als Mickey Mouse verkleide und die Türe öffne, komme ich meistens aus dem Keller raus und stehe plötzlich in einem Park, dann bin ich die Mickey Mouse. Und da ist mein Liebeskummer, mein Stress mit meiner Umgebung, mein Zahnweh, was auch immer, was mich bedrückt, ist weg, weil ich bin Mickey Mouse. Und wenn mich ein Kind anspricht, dann bin ich Mickey Mouse und ich brauche nicht sagen, ich habe einen schlechten Tag, weil meine Freundin hat mich verlassen. Das interessiert dort niemanden. Das heißt, du spielst eine Rolle. Das ist auch das Gleiche wie auf einer Bühne oben. Wenn ich ins Theater hinaufgehe, auf der Bühne stehe, erwarte ich mir als Zuschauer, dass dort ein professioneller Schauspieler steht, der nicht über die Bühne rüberruft, du pass auf, wir treffen uns nachher auf ein Bier. Ja? Da würde ich als Gast, wie so ein kehrt das jetzt zur Rolle, dann sind wir aber im Kabarett, würde ich sagen, ja? da kann man sowas erleben. Aber auf der Bühne erwarte ich mir ein professionelles Auftreten. Das Ganze ist im Gastraum auch so. Im Gastraum ist ja meistens Bühne. Wenn man sich Gasträume anschaut, die schauen, auch wenn man sagt, das Café ist wie ein Wohnzimmer, aber solche Wohnzimmer gibt's ja nicht. Ja? Und bei Szenelokalen, Themenlokalen sieht man ja, das ist eine Einrichtung, die hat man zu Hause nicht. Das ist eine Bühne und auf der Bühne muss man seine Rolle spielen. Und als Gastgeber spiele ich dort eine Rolle. Und wenn ich ins Backoffice gehe, dann kann ich wieder Zahnweh haben, da kann ich mich wieder aufregen, da kann ich durchschnappen und so weiter. Das sind 2 Rollen. Und das muss man halt lernen, was habe ich für eine Rolle als Gastgeber? Und da merke ich wieder, und das, wie viele Menschen haben wirklich Gäste zu Hause und laden gerne zu Hause ein, nach Hause ein? Wie viele kochen und sagen, ich habe heute am Abend 6, 7, 8, 9, 10 Gäste und die bekoche ich? Wem macht es Spaß? Wer hat da die Freude und ist großer Gastgeber? Oder wie viele Menschen machen das gar nicht mehr? Das ist eine Kulturgeschichte.
Glaubst du, ist das nur eine Kulturgeschichte oder ist das mittlerweile auch eine Geschichte der Generationen? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe und von uns als Familie, wir laden unheimlich gerne Gäste ein und haben unheimlich gerne Leute bei uns, die wir eben dann auch bewirten, bedienen, mit denen Spaß haben. Glaubst du, findet das heute in der jüngeren Generation auch noch in dem Ausmaß statt oder machen die irgendwas anderes?
Nein, wieder.
Kommt das wieder?
Ja, das kommt wieder. Und also ich sehe das bei meinen Kindern, die ja auch schon erwachsen sind, aber für mich natürlich immer Kinder. Das kommt wieder und da gab es den, ich würde sagen, den Corona-Turbo, ja, dass man zu Hause kocht. Ja, erinnern wir uns noch, dass es kein Germ gegeben hat und weil halt alle geglaubt haben,
wir wurden alle Brotbäcker.
Ja, Brotbäcker und zu Ostern, glaube ich, haben wir da Stritzeln gebacken oder so, also und Brioche gemacht, aber nein, das kommt wieder und das merkt die Gastronomie, dass viele Spieleabende, ja, mit viel gespürt sind, das habe ich auch gemacht, muss man sagen, das gibt so Wellen, dass man zu Hause ist und auch kocht und einlädt. Aber es gibt noch die Gegenbewegung, dass man gut essen geht und Geld ausgibt. Aber da gibt es sehr viele Menschen, die wahrscheinlich so dieses Zuhause-Gastgeben nicht gelernt haben. Vielleicht auch von den Eltern nicht gelernt haben, selbst nicht durchführen. Das sind nicht alle. Aber wir wissen ja in der Wirtschaft, wir reden ja nicht von den 95%, die stattfinden. Wir reden ja nicht mehr von den 5, die nicht stattfinden, weil das ist die Butter, das Brot oder das Geld, von dem wir leben. Wir reden ja nicht von den 95%. Also wenn wir sagen, die Menschen geben weniger Geld aus, heißt es ja nicht, dass nicht 95% ausgeben, aber sie geben nicht 103% aus.
Unsere Aufgabe müsste sein, ihnen einen guten Grund zu bieten, warum sie vielleicht auch wieder 103% ausgeben.
Genau. Und da kommt jetzt die Geschichte, dass man ja gerne Geld ausgibt oder gerne konsumiert, wenn es anschmackhaft gemacht wird, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich trinke nur einen Kaffee und meine Frau trinkt auch nur einen Kaffee und der Ober sagt, darf ich Ihnen dazu eine herrliche Topfentorte anbieten? Und wir sagen, nein, eigentlich haben wir schon gegessen, wir wollen keinen. Und der sagt, ich bringe Ihnen eine Zeit einen Teller und zwei Gabeln. Teilen können Sie das ja immer. Würde ich sagen, na ja, teilen tun wir es uns schon. Wenn der sagt, na, Zeit der Gabel kriegen Sie die Torten nicht, weil wir teilen keine Torten, würde ich sagen, ja, dann behalten Sie Ihnen das oder so. Es ist eine... Wir verkaufen viele kleine Bunschkrapferl und viele kleine Schaumrollen, weil die Menschen ja nach dem Essen, na, was Süßes, weiß ich nicht, müssen wir eh abnehmen oder ist mir zu viel, und dann sagt er, eine kleine Schaumrolle geht immer und eine kleine Schaumrolle geht immer. Also, du musst auch das Angebot danach finden und den Ober sagen, passt das jetzt hinein, weil das Letzte, was der Gast möchte, ist ja, auf Wiener Schlesung muss eine Druckt kriegen, der möchte ja frei entscheiden, aber ein Guster kriegt man schon. Ich hätte jetzt auch keine Schaum.
Nur wir freuen uns ja auch als euer langjähriger Partner im Getränkebereich, weil auch das Ganze mit fürs Lauer Mineralwasser ja sehr gut funktioniert, die Zusatzangebote, die man dem Kunden und dem Gast machen kann, wenn man es aktiv anbietet. Und ich glaube, dass das generell ein Geheimnis unserer Zeit ist, dass man charmant Dinge zusätzlich anbieten muss, ohne sie, so wie du sagst, aufdringlich jemandem aufzudrängen, sondern darauf hinweisen, dass es ja vielleicht zum Kaffee ganz gut wäre, auch ein sprudelndes Mineralwasser aus dem Hause fürs Lauer zu trinken.
Naja, das ist sowieso dieses Thema, wie kann ich einen Aufenthalt angenehm machen? Jetzt muss man sich sagen, jetzt leben wir vom Verkauf von Speisen und Getränken, das machen wir leidenschaftlich gern und auch die Otterkringer Gruppe mit fürs Lauer und Otterkringer und Elfaber lebt auch vom Getränkeverkauf. Also wir wollen ja was verkaufen, das ist ja nichts Böses. Und wenn sich ein Gast hinsetzt, möchten wir, das ist unsere Geschichte, wir wollen gern den Umsatz machen, den der Gast auch bereit ist auszugeben, aber da wollen wir alles Geld haben. Wir wollen nicht mehr Geld haben, was er ausgeben möchte, aber wenn er gern konsumieren möchte, müssen wir ihn dazu bringen, das Geld auch auszugeben oder das zu bestellen und dann halt zu zahlen. Und die Geschichte ist, wenn sich jemand hinsetzt und der Ober sagt, ich lasse sie aussuchen, aber ist ihnen recht, ich stelle ihnen schon meine Flasche Prickeltes und Stilles fürs Lauer ein. Ist ihnen das recht? Da muss man jetzt wiederum, da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, du musst den Häuptling finden. Ja. Wer hat den Tisch reserviert? Den schaust an und sagst, ich lasse ihnen kurz Zeit, ich stelle ihnen Mineralwasser ein, prickelt und still, das passt ihnen eh, oder ohne, bei Füßlauer, und dann komme ich. Und das findet eigentlich Anerkennung, weil jeder hat dann was zum Trinken, da kann man sich auch Zeit lassen, weil das Schlimmste ist, dass man am Tisch sitzt und dann passiert nämlich das Gegenteil. Bevor alle gewählt haben, bevor die Getränke kommen, sitzt man dann 10 Minuten am leeren Tisch und dann sagt man, ich bin im Landmann gesessen und 15 Minuten habe ich keinen Kaffee gekriegt.
Da ist nichts passiert.
Da ist nichts passiert. Dann musst du sagen, ja, aber da hätten sie es bestellt. Ja, das ist so wie ich habe gesagt, so Geschichten mit Sponsionsfeiern. Jeder glaubt, wenn er 30 Glas Sekt einschenkt, dass das quasi vom Himmel fällt. Und dann sagst du den Gästen, wenn sie eine Sponsionsfeier machen, bestellen sie doch den Sekt oder den Prosecco vorab. Wir stellen die Gläser ein, da stehen die Sektkübeln dort, wir schenken auch schon einen, wenn sie kommen, haben sie es. Weil wenn dann jemand anfängt, 30 Glas Sekt einzuschenken, dann dauert es 10 Minuten. Das geht gar nicht schneller, so schnell kann man das gar nicht einschenken. Und die Gläser müssen auch noch hin. Es steht ja dort mit der Lotatia und kann gar nicht aufhören zum Reden, weil der Sekt nicht da ist. Ja? Und ab und zu gibt es gar nicht so viel zum Sagen. Nein, es ist eine, ja, das ist dann einfach, dann kann man was verkaufen. Aber wir haben auch andere interessante Dinge erlebt, nämlich gerade mit Otterkringer, weil ich trinke ja gern Bier und deswegen verkaufe ich es auch extrem gern. Und wir haben zum Beispiel unseren Bierumsatz im Landmann erhöht, indem wir das rote Zwickel dazu genommen haben. Das war eigentlich so ein lustiges Spiel. Ich habe eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, ich werde den Bierumsatz nachhaltig um 10% erhöhen und setze dafür 500 Euro ein. Also mich darf das nicht mehr als 500 Euro kosten. Also ich habe nicht um Geld gewettet, sonst nehme 500 Euro und erhöhe den Bierumsatz um nachhaltig 10%. Und dann haben wir überlegt, wie das geht. Und habe zwei Dinge gemacht. Ich habe eine Bierkarte gemacht und da waren dann relativ viele Flaschenbiere drauf. Bis wohl es nicht, muss ich sagen. Die Flaschen, also die Unterschiede, die Bierauswahl, was sagst du, okay, Bierkompetenz zeigt das. Die Bierkarte, was wahrscheinlich auch nicht, das hat man glauben, wenn es am Tisch ist und das suggeriert dann Bier, aber es war eigentlich die Frage, und das verstehe ich bis heute nicht, vielleicht erklärt es mir jemand, wenn er den Podcast gehört hat und sagt, dass ich weiß, warum das so ist. Der Ober sagt dann zum Gast, der im Landmann bestellt man Bier, da bestellt man, muss man ehrlich sagen, nicht einmal die Marke, sondern oder die Biersorte, da bestellt man Bier. Man trinkt es oder man trinkt es nicht. Und wenn der Ober sagt, wollen Sie ein Otterkringer helles haben oder rotes Zwickel, beides vom Fass, dann passiert irgendetwas. Nämlich, also ganz klar, es gibt einmal eine Auswahl, es gibt eine gewisse Bierkompetenz. Und der Gast muss sich überlegen und vielleicht merkt er, aha, die haben eine gewisse Bierkultur, es gibt nicht nur Bier. Und das rote Zwickel hat natürlich nicht die Wahnsinnsmenge, aber die Menge des roten Zwickels hat sich zu 75% aufs Helle aufgesetzt und nur 25% der Menge haben sich abgetauscht. Und damit haben wir ganz locker 10% mehr Bierumsatz gehabt.
Das freut uns natürlich.
Naja, das ist schon ein Thema, weil wir, das kann man in der Zeitung lesen, die Gastronomie jammert auf der ganzen Welt, dass die Menschen weniger Geld ausgeben, weil sie weniger konsumieren. Die Getränkeindustrie jammert, die Weinbauern jammern, weil die Menschen halt verhaltener konsumieren. Das hat einerseits was, also das hat so viele Gründe und es ist nicht nur der Preis. Also es ist nicht, umso, ich kann mir das gar nicht leisten, das ist oft der Vorwand. Es ist alles so teuer geworden, deswegen, Menschen trinken weniger. Junge Menschen trinken weniger und da reden wir auch wiederum von den letzten 5%, wir reden ja nicht von den 95, die sowieso da sind. Und ich sehe in meiner Jugend, also Alkohol trinken ist ein Thema. Und die zweite Flasche Wein am Tisch bestellen ist auch ein Thema.
Das deckt sich mit einerseits nachweislichen Trends im Augenblick und andererseits in meiner persönlichen Wahrnehmung mit meinen beiden Söhnen genauso wie du das erzählst. Andererseits hat es immer wieder mal Veränderungen in Konsumgewohnheiten gegeben und ich glaube, dass das ein gemeinsamer Weg ist, den man als einerseits langjähriger Partner in der Getränkeindustrie, andererseits als Gastronomen, wir werden Alternativen finden, wir werden die Leute in irgendeiner Form bewegen, wir werden in Zukunft vielleicht auch in einigen unserer Betriebe alkoholfreies Bier vom Fass anbieten. Man muss sich, glaube ich, weiterentwickeln und man muss diese Trends denen begegnen.
Also ich merke das bei mir. Ich war gestern beim Fußballmatch und irgendwie kam ich auf dem Oktoberfest. Also irgendwie habe ich beschlossen, nie wieder Bier zu trinken. Das hält meistens bis zum nächsten Tag an, der Vorsatz. Und dann habe ich aber gestern am Nachmittag beim Fußballmatch beschlossen, also jetzt trinke ich alkoholfreies Bier. Also ja. Nicht jeden Tag und nicht immer, trinke leidenschaftlich gern Bier und die Option zu haben und da werden auch die Qualitäten besser und das Image wird besser, nämlich nicht nur das Image des Bieres selber, sondern gesellschaftlich. Das ist schon ein Wandel, ne? Wenn ich da irgendwo sitze und sage, ich trinke alkoholfreies Bier, vor 10 Jahren war ich noch ein Würstel, jetzt bin ich ja, der Held des Mittagstisches, würde ich fast sagen. Das stimmt jetzt nicht, aber es ist nicht stigmatisiert. Der Markt wächst, ich glaube, das wisst ihr selber auch, das ist nicht enorm und so, aber auch die Alternativprodukte muss man sich überlegen und anschauen. da tut sich was, aber das hat sie immer getan, ja, da gebe ich dir schon recht.
Bernd, weil du vorher von euren Kindern gesprochen hast, deine Frau Irmgard und du, ihr habt ja 3 Söhne, die 2 von denen ja jetzt schon im Betrieb mitarbeiten, der eine hat eine andere Karriere gewählt. Ganz kurz, was macht ihr aus deiner Sicht richtig in der Integration der nächsten Generation und wo liegen die größten Herausforderungen?
Na, erstens lassen wir unsere Kinder machen, was sie wollen und hatten das Glück, dass sie, das wollten sie aber wirklich, alle 3-mal Leistungssportler geworden sind. Und da bin ich jetzt sehr altmodisch und sage, gerade in der Pubertät, weil 3 große, starke Buben, die haben sie ihre Hörnl aber anders abgestoßen. Da haben wir und die Trainerinnen und Trainer, muss man sagen, viel richtig gemacht. Aber Leistungssport ist, oder Sport ist schon gesellschaftlich und für die Entwicklung der Kinder super. Und ich habe da heute einen Beitrag gesehen über Integrationsboxen. Der hat gesagt, ja, und in der Schule sind sie auch gescheiter. Und das kann ich nur bestätigen. Jemand, der Sport macht, ist irgendwie ein bisschen flotter in der, oder motivierter oder weiß, dass er, wenn er Sport machen will, sich nicht so viel Zeit nehmen kann zum Lernen und deswegen muss er mehr aufpassen. Keine Ahnung, es gibt da sicher eine Korrelation. Das andere ist, ich habe von meinem Vater gelernt, das ist auch so eine Generationsgeschichte natürlich, wie kann Betriebsübergabe stattfinden, wie passiert das und wie sind die Machtkämpfe in der Familie. Jetzt war ich sehr ähnlich wie mein Vater und kenne die Ecken und Kanten. Das war wahrscheinlich ein ganz lieber, so wie ich, aber nach außen konnte es nicht so zeigen. Deswegen habe ich beschlossen, ich bin ganz anders, was natürlich auch nicht funktioniert, weil ich bin wahrscheinlich sehr ähnlich, aber gerade in der Übergabe ist es ein Thema. Also was man, und die Irmgard, meine Frau, hat einen Prozess eingeleitet, den ich als weil ich eben so bin, wie ich bin, so gar nicht verstanden habe. Deswegen hat sie meine Frau gemacht, nämlich wie können verschiedene Familien, es sind ja schon verschiedene Familien und Cousins und Cousinen und Schwester und Schwieger und Schwägerin und Schwiegermutter und wie können die alle zusammenarbeiten und was sind deren Aufgaben? Das haben wir begleitend gemacht. Ist ein bisschen ein schmerzhafter Prozess. Man muss über sich nachdenken, über die Rolle, da muss man sich zusammensetzen und sich dann quasi ausbreiten und das ist ja nicht immer so angenehm. Aber es war ein Prozess, wo wir uns klar gemacht haben, was wollen wir? Und was ganz Interessantes, das ist jetzt, da merkt man so Generationendenken. Wir haben ja einen Betrieb nach den anderen aufgemacht und die Frage der Freunde war immer, wem gehört der Betrieb? Ja, also das ist immer, wem gehört das Land, wem gehört das Mozart, wem gehört das Museum? Und das haben wir immer Personen zugeordnet. Und es kommt eine Generation rauf, die sagt, ich bin in der EDV super oder ich schmeiß mich da rein oder in der Buchhaltung und dann merkst du plötzlich, dass du sagst, na, das ist natürlich betriebsübergreifend. Also brauchst du eigentlich ein bisschen eine Holdingstruktur und sagst, okay, meine Dienstleistung oder meine Arbeit biete ich allen Firmen an. Jetzt haben wir so eine Consulting gegründet, die eine Dienstleisterin ist, also eine Firma, die Buchhaltung und Marketing allen anderen Firmen anbietet. Das ist gar nicht, wenn wir Konzern sein wollen. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Firma mit den Menschen, die dort arbeiten und das verkaufen wir unseren verschiedenen Firmen. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, so eine Struktur zu arbeiten, wie können sie alle beteiligen. Das ist immer so ein Thema, mit wem gehört das? Das ist am Ende ja schon ein Thema. Jetzt haben wir ein Phänomen, die Generationen werden, also meine Mutter wird hoffentlich 100 Jahre alt.
Sie ist am besten Weg dazu, würde ich sagen.
Sie ist 85 und sehr fit. Also und die will, das verstehe ich auch, ihre Anteile an der Firma halten. Gut. Ich habe mir meine Anteile an unseren Firmen erarbeitet und erkämpft. Ich will es auch halten. Naja, was bleibt jetzt für die Kinder über? Spannendes Thema, ja. Jetzt kannst du sagen, na, warte auf das von der Oma. Ich spreche jetzt offen aus. Irgendwie müssen wir dann eh umverteilen oder so. Und dann sagst du, naja, aber wünsch mir der Oma noch 20 Jahre, weiß ich nicht. Ich wünsche es ja wirklich, ja. Naja, dann sind meine Kinder auch schon 50. Das ist dann haben wir so ein Schicksal wie, weiß nicht, das habe ich, glaube ich, letztens ist mein YouTube-Video aufgetaucht. Wenn du dir die Familiendiskussion anschaust, ein ORF-Beitrag war das, war super. Das
beste Beispiel ist das englische Königshaus dahingehend.
Ja, super. Also damit kann ich mich jetzt nicht ganz vergleichen. Naja, es ist natürlich ein Thema. Aber das haben wir bis jetzt gut gemacht. Aber es ist etwas, was wir arbeiten, weil es uns viel Freude macht und Spaß macht und nicht fürs Geld. Das klingt jetzt, wenn man es so zuhört, klingt das sehr komisch. Man sagt, ja, weil so viel hat, dann deswegen brauchen wir nicht für Geld arbeiten. Wir investieren sehr viel in unsere Betriebe. Es macht uns allen viel Spaß, das Geld, das wir verdienen, wieder zu reinvestieren in die Standorte, das sieht man, glaube ich, auch. Da tut es immer für, die sind immer top. Da gibt es ganz wenige Betriebe in Wien, die kennt man eh, die sagen, okay, da sieht man, da tut sie ständig was, die sind vorn und hinten und infrastrukturmäßig und technisch und top. Und dann gibt es viele, die nehmen sich das Geld raus, was auch legitim ist, und die Standorte sind nicht so toll. Das weiß ich, weil ich schaue mir ab und zu vermeintlich neue Standorte, für uns neue Standorte an, und merke so, Backstage möchte man oft
viel
nicht
zu investieren,
gehen. Ja, oft Investitionsrückstand, und unsere Betriebe sind, also ich kann jeden Tag eine Schulklasse unangekündigt durch unsere Betriebe führen und würde sagen, das ist von vorn bis hinten sind die top, was auch sein muss.
Nein, ich finde es auch in der Beobachtung und ein bisschen was sehe ich ja immer wieder toll. Ihr investiert auch einiges von dem, was ihr erarbeitet, in eure Mitarbeiterinnen, in die Ausbildung. Ich finde es wunderschön. Einmal im Jahr gibt es für alle eine gemeinsame Feier, wo die Betriebe dann auch zubleiben. Das finde ich großartig. Das ist einfach, glaube ich, der richtige Weg. Und damit habt ihr eine Gruppe an Menschen, die für euch arbeiten, die schon auch Spaß haben mit dem, was sie tun und wo sie sich hinentwickeln können und viel mitnehmen und dem Gast weitergeben. Das merkt man und das spürt man.
Mein Vater hat, das ist eine Vatergeschichte. Ne? Mein Vater war ein Elektrohändler, der hat am Abend zugesperrt, und da gibt es ja Fotos von Weihnachtsfeiern aus den 60er Jahren. Da war das natürlich alles noch besonders in dem Wirtschaftswunder Nachkriegs und dann Zeit- und Wirtschaftswunder. Ja. Und da war die drei Fleischern Wein am Tisch und der Selchroller war ja ein Gottesgeschenk quasi zu Weihnachten. Ja. Und aus dieser Tradition, dass es immer eine Weihnachtsfeier gibt, gibt sie bei uns. Und das Besondere ist, weil wir ja normalerweise am Abend offen hätten, wir sperren alle Betriebe zu. Also das halbe Weihnachtsgeschenk an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eigentlich, dass wir die Betriebe zusperren, weil das kostet Umsatz. So, also es ist uns wert, wir diskutieren das gar nicht. Ja. Und dann haben wir das Glück meistens oder sehr oft bei euch in der Ottergringer, in den am Gerstenboden oder in der alten Hefe zu sein. Also die großartigen Event-Locations mit tollen Getränken und Bier in einer Qualität wie... Ist es ja sonst nur im Landmann gibt oder im Spaß beiseite.
Nein, oder Napoleon.
Oder Napoleon, Gastas Napoleon, also bestes Bier. Nein, Spaß beiseite. Aber wir feiern dann mit unseren Mitarbeitern. Und unser Ziel ist eigentlich, und vielleicht macht es das aus, weil wir im Familienbetrieb sind, die Feiern mit unseren Mitarbeitern müssen genauso sein wie ein Fest, ein Familienfest. Also wenn ich jetzt meinen 60. Geburtstag feiern werde, wird das die gleiche Qualität haben wie eine Feier mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da ist jeder Euro, den du investierst, ein richtig investierter Euro. Und unsere Mitarbeiter wissen das. Und das ist in der Gastronomie gar nicht so üblich, dass so große Feste gefeiert werden und man so eingeladen wird. Und dann sieht man die Wertigkeit. Und die Wertigkeit ist ja, dass von 400 Mitarbeitern und Mitarbeitern ja tatsächlich 349 kommen. Also es kommen alle in Wirklichkeit. Und die freuen sich drauf. Und da sieht man, dass das funktioniert. Macht sicher was aus, ja. Eine
schöne Geschichte. Bendy, glaube ich, wir könnten noch deutlich länger miteinander plaudern, weil es unheimlich viele spannende Themen noch gibt, die wir heute nicht einmal streifen konnten. Aber wir haben uns zu einer Vorgabe in meinem Podcast gemacht, dass der nicht viel länger als 25, 30 Minuten dauern soll. Haben aber schon jetzt bei deinen 6 Vorgängerinnen und Vorgängern eine lustige Schnellfragerunde eingebaut. Ich bitte dich jetzt ausnahmsweise gegen dein Naturell um ganz kurze Antworten. Ich stell dir 3 Fragen, spontane Antworten. Die erste ist ganz leicht. Wie trinkst du deinen Kaffee am allerliebsten?
Kurz, schwarz, ohne Zucker, im Stehen.
Italienisch eigentlich?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich bin ich Italiener. Ja.
Das ist, oh Gott, ja. Wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du? Von deinem Naturell.
Ein großes Bier mit viel Schaum.
Ja.
Gut gezapft.
Das können wir möglich machen. 3. Frage wäre, die mich sehr interessieren würde, nachdem ja wahrscheinlich schon sehr viele bekannte Persönlichkeiten im Landmann aus- und eingegangen sind oder in einem anderen eurer Betriebe. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Persönlichkeit, lebend oder auch schon verstorben, hättest du gerne einmal als Gast im Café Landmann begrüßt? Oder würdest du aktuell begrüßen?
Der war schon Gast bei uns und ich, und das hat mir niemand gesagt. Ich hätte gern den Paul McCartney wieder bei mir im Landmann. Und wenn er Zeit hat, soll er sich ans Klavier setzen. Nur ein Lied spielen. für mich.
Das wäre welches?
Ja, das dürfte er sich aussuchen.
Das wäre egal. Also er dürfte eines seiner Lieder bei euch im Landmann
live. Ja, das dürfte er sich aussuchen.
Der war tatsächlich schon bei euch im Landmann zu Gast?
Ja, das bin ich dann drauf.
Und du warst nicht da?
Ich war nicht da, es hat mir niemand gesagt. Ich habe das dann im Gästebuch gesehen. Und da steht aber drinnen, danke für den Bier. Das war Otterkönner, sag's nur.
Das freut uns ungemein, wenn zwei familiengeführte Traditionsbetriebe miteinander arbeiten und eine langjährige Partnerschaft pflegen, die wirklich schön ist und für mich sehr, sehr spannend mitzuverfolgen und auch mitzugestalten. Ganz am Schluss eine für unsere Hörerinnen und Hörer eine Anekdote aus deinem unendlichen, glaube ich, Schatz an Anekdoten, die das Thema Mikrokosmos Kaffeehaus am besten beschreibt.
Naja, die wildeste Geschichte.
Genau nach der, die interessiert uns.
Handy ohne Akku. Ich fahre an einem Samstag am Abend ins Landmann, sehe Sommerabend, Gastgarten voll, rund um den Gastgarten, Blaulicht, Polizeieinsatz, irgendwie ganz komisch, viele Menschen rundherum. Ich, hundemüde, denke mir, da haben sie einen erschossen. Da liegt jetzt eine Leiche im Lokal und das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen, weil das heißt, was auch immer, ja, Football. Gut, hat sich herausgestellt, dass die damalige First Lady, die Hillary Clinton, dann Außenministerin, mit der, ich glaube Chelsea hat sie geheißen, die Tochter in Wien waren und im Landmann gejausnet haben am Abend, gegessen haben, die haben es geschafft, das gesamte Landmann zum Wanken zu bringen. Ich habe noch nie zitternde Köche gesehen. Also es war nicht angesagt, die sind gekommen und war zwei reserviert und einen ganz anderen Namen. Und dann kamen die, und was man sich halt nicht vorstellen kann, dass von den 200 Gästen im Gastgarten wahrscheinlich 75 vom Secret Service waren. Ich auch nicht präsidentenmäßig gekleidet war, sondern in Jeans und einem Poloshirt und irgendwie. Hab dann einem Kellner das Gästebuch gegeben, das dann die Hillary Clinton auch schön signiert hat. Und beim Hinausgehen sind dann diese 75 Sicherheitsbeamte gleichzeitig aufgestanden im Gastgarten. Da hat man jetzt gesehen, was wirklich los war. Und jetzt muss man sagen, die haben atypisch konsumiert, atypisch bezahlt. Also die bringen dann so einen Betrieb ins Wanken, weil das halt anders ist. Die zahlen wahrscheinlich alle gleichzeitig oder zahlen es gar nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die alle aufgestanden. Das war eigentlich der unglaubliche Moment, wie die hinausgeht durch den Vorderausgang und 75 Mann in den Gastgarten ihren Schutzschild bieten. Ja, war wow. Und ich konnte nicht mal Grüß Gott sagen oder winken, weil ich bin dann in der letzten Jeans und im letzten Shirt gestanden. Da haben wir damals gedacht, entweder hängen wir immer einen Anzug ins Büro, damit ich mich dann irgendwie, oder ich kleide mich immer adäquat, wenn ich ins Landmann gehe. Das waren aber zwei Vorsätze, die ich bis heute nicht erfüllt habe. Und da sage ich nur am Schluss, ab und zu, also ich ziehe mich ja gern schön an und ab und zu ziehe ich mich so an, wie ich mich gerade fühle. Oder wie ich glaube, dass der Tag es ergibt. Und einmal bin ich in wirklich schönen Dreiteiler und schöner neuen Krawatte und Stecktuch da im Landmann gestanden, passiert eh öfters, ja, und gehe an der Abwäsche vorbei und dann sagt die Abwäscherin zu mir, heute schauen Sie aus wie ein echter Chef. Und dann haben wir doch Kleider machen, Leute, das ist die eine Geschichte, aber einfach, das ist eigentlich total nett, wo sie sagt, sie möchte einen Chef haben, der so ausschaut wie ein Chef. Ist vielleicht, mein Vater hätte das jetzt nicken und sagen, ja, Bernd, das solltest du hinter die Ohren schreiben, ja? Der war nämlich so einer.
Einfach spricht auch für das offene Verhältnis zwischen Chef und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil kommt auch nicht alle Tage vor. Bernd, wie gesagt, ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viele Themen. Möchte mich im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern, ein bisschen was aus der privaten Schatulle der Familie Querfeld, aus euren Betrieben, aus deiner persönlichen Sicht zu erzählen. Ich finde, sehr spannende Einblicke. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und freue mich, dass wir hoffentlich noch viele, viele Jahre gemeinsam in Partnerschaft die Wiener Gastronomie weiterentwickeln und das Kaffeehaus in seiner Kultur kombiniert mit einem guten roten Zwickel oder einem hellen aus unserem Hause zu dem oder so weiterentwickeln, wie wir uns das vorstellen, damit die Menschen gerne nach Wien kommen und gerne in eure Betriebe kommen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst.
Danke für die Einladung. Ich bin total geehrt, dass ich da der erste externe Gesprächspartner bin. Freut mich sehr. Danke.
Vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon auf ein frisch gezapftes Ofterkringer bei meinem nächsten Besuch in einem eurer Betriebe, ganz speziell auch über der Donau im Napoleon. Für diejenigen, die uns heute zuhören, ein wunderschönes Gasthaus mit einem ganz tollen Gastgarten jenseits der Donau, aber ein wunderschöner Platz, speziell jetzt noch im Herbst, wenn die letzten Sonnenstrahlen in den Garten scheinen. Wunderbar, kriegt sehr gutes Bier und in gewohnter Qualität ausgezeichnetes Essen. Ich freue mich auch heute schon auf die nächste Folge von Freude und Getränke, unserem Otterkinger Getränke AG Familienpodcast. Bis dahin, macht's es gut und niemals vergessen, wir machen Freude und Getränke.